Die Rautenflagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion. Wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher.
Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Endlich wieder ein Gegnergespräch und es ist ein alter Bekannter. Wir spielen am Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim, das erste Spiel nach dem Aufstieg berühmten Samstag um 15.30 Uhr. Und ich freue mich, dass der Dominik wieder da ist. Moin Dominik.
Ja, moin Christian. Mensch, ich dachte mir noch, wie lange ich schon nicht mehr in meiner Lieblingskneipe war, gell? Und jetzt so schnell bin ich wieder da. Nee, freue mich, Michi.
Ich habe gerade überlegt, ihr seid 2 Jahre jetzt schon in der ersten, ne?
Ist jetzt das dritte Jahr.
Das dritte Jahr schon, ja. Mann, die Zeit läuft. Aber gut, 7 Jahre ging auch relativ schnell vorbei.
Ich würde sagen, es ist ja dann immer schön, wenn es irgendwann, also klar, bei uns darf jetzt gerne der Countdown weiterlaufen. Aber ich weiß auch noch, nach dem Aufstieg, also diese Halbrunde, also ne, dann diese Rückrunde zum Aufstieg hin, das waren 2 Wimpernschläge und dann war es irgendwie schon rum und dann spielst du auf einmal Conference League, das war so irre.
Ja, ihr habt ja wirklich im ersten Jahr richtig gerissen und die Konferenz habt ihr am letzten Spieltag gesichert, glaube ich, oder?
Ja, genau, es war tatsächlich sogar noch Dingchi, der mit seinem Treffer gegen Köln dann auch noch Freiburg aus der Conference League rausgeschossen hatte. Na, also sein eigentlichen Arbeitgeber dann mal, oder seinen nächsten Arbeitgeber dann mal schön aus der Europa rausgeschossen. Das war witzig. Da habe ich Fanradio gemacht, Christian. Ich kann dir nicht sagen, ich wusste gar nicht, wie ich das einordnen soll. So, weil dann hast du irgendwie auf dem Tablet noch die anderen Spiele verfolgt und dann wurde dir ja so mit Abpfiff so richtig klar, was jetzt eigentlich so passiert, wenn, das war ja dann noch das Leverkusen halt noch diesen Pokal gewinnt. Aber da war dir irgendwie schon klar, das wird reichen. Das war irre.
Ja, wahnsinniges erstes Jahr, was ihr da gerissen habt und ich habe es natürlich mit Wehmut irgendwo verfolgt und ich meine, der Aufstieg, das war schon Emotion pur auf beiden Seiten, bei euch und auch bei uns. Der Stadionsprecher hatte uns ja schon gratuliert zum Aufstieg und dann habt ihr noch, weiß ich nicht, 10 Minuten, glaube ich, noch gespielt habt. Wir haben es bei uns in der Kneipe auf dem kleinen Bildschirm immer so gesehen. Ich sag, Jungs, bleibt ruhig, die spielen noch. Ja, und dann kam das Drama und ihr seid dann aufgestiegen und HSV-Fans in Sandhausen, zu Hause am Bildschirm und überall sehr, sehr viel Tränen vergossen. Ich kenne auch welche persönlich, die da waren in Sandhausen, die haben auch gesagt, das war das Schlimmste eigentlich, was man erleben kann.
Ja, das aber gut. Tauschen will ich da auch nicht.
Das ist halt Fußball, ne?
Ja, Freunde kamen dann noch her, dass ich doch bitte noch die Bundesliga-Seite dann gestalten soll nach dem Aufstieg und die Fragen für Heidenheim beantworte, habe ich dann auch noch reingeschrieben. 90 plus 13 ist da meine neue Lieblingszahl.
Ja, war schon irre und gut, jetzt sind wir beide da, wo wir hinwollen. Ihr habt erstes Jahr seid ihr in die Konferenz gekommen, wie du schon sagtest. Im zweiten Jahr war ja das eigentlich erwartet schwere Jahr. Das zweite ist ja immer das Schwerste, sagt man. Hinzu natürlich dann auch die Doppelbelastung mit der Euroleague, wo ihr ja auch relativ weit gekommen seid. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr gekommen? Achtelfinale?
Leider nicht. Das war dann diese Zwischenrunde, ins Achtelfinale rein. Und da dann erst in der Verlängerung gegen Kopenhagen.
Ja, du.
Aber an das Tor kann ich mich gar nicht mehr so ganz erinnern, weil das war eins der wenigen Spiele, wo ich mal im Block stehen konnte, weil ich kein Radio gemacht habe. Und mein Kumpel war dabei und mein Dad hat uns gefahren und ich habe irgendwann aufgehört, halt vor allem auch die Biere zu zählen. Und ich habe dann nur irgendwann mitbekommen, dass der Ball im Netz lag, aber ich habe bis heute mir das auch nicht angeguckt. Also ich kann dir nicht sagen, wie das Tor passiert ist. Ich weiß nur, wir sind in der Verlängerung raus.
Ja, ich habe es gesehen, aber wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Das sind so Sachen, die, ja. Da bin ich dann dabei, gucke das gerne mit Spannung, Fieber mit, aber dann habe ich das auch schnell wieder vergessen. Dafür bleibt dann natürlich vom HSV sehr, sehr viel hängen. Aber es ich sag mal, im Endeffekt war das im Nachblick nicht vielleicht sogar auch ganz gut so, dass ihr rausgeflogen seid?
Ja, auf jeden Fall.
Weil also ihr habt euch ja auch danach dann auch ja wieder gefangen, sage ich jetzt mal, ne? Zu alter Stärke.
Also so halb
gefunden.
Ne? Man hat schon gemerkt, dass trotzdem irgendwie was fehlt. Also spielerisch, dass du einfach diese Abgänge hast nicht kompensieren können. So. Dann ist natürlich diese Doppelbelastung, man kann ja gar nicht so richtig von Dreifachbelastung reden, weil in der zweiten Runde war gegen Berlin Schluss im Pokal. Aber man muss dann schon sagen, ich war dann schon noch irgendwie froh, dass du dann wenigstens dann in den Februar rein mal wieder ein bisschen planen konntest und einfach nur dich aufs Bundesliga-Geschäft fokussieren konntest. Aber war schon hart. Also ich weiß noch, am zweiten Spieltag waren wir Tabellenführer nach dem Heimsieg gegen Augsburg. Und ich war in Kreta im Urlaub und ich habe mir die Tabelle gescreenshot und dachte mir, Halleluja, dass ich das noch miterlebe. Und an sich genau die gleichen Worte habe ich dann aber auch in der letzten Minute gegen Elversberg dann auch verwendet.
Ja, das war ja auch ein heißes Spiel, muss ich sagen. Also vom Tempo auch fand ich, das hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen, muss ich sagen. Und
ja, keiner hatte ja irgendwie Bock auf dieses Spiel. Ne? Alle haben sich gedacht, Heidenheim gegen Elversberg, Kotz, nur kleine Vereine und dies, das. Aber man muss sagen, es war ein geiles Relegationsspiel.
Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Definitiv. Im Endeffekt hätten das beide, also aus neutraler Sicht hätten es beide irgendwie verdient gehabt, ne? Muss man irgendwie sagen.
Klar.
Ja, gut.
Das brauchst du aber dann halt auch irgendwie. Aber ja, klar, im Endeffekt hätte sich nicht beschweren dürfen. Ich muss sagen, ich war dann schon Gott froh, dass dann auch nicht mehr angepfiffen wurde, sondern dass dann wirklich mit dem letzten Kontakt die Messe gelesen war.
Ja. Ja, und dann Messe gelesen und dann neue Saison. Und wenn man jetzt so, ich sag mal, vor dem ersten Spieltag und so weiter, die Umfragen, die es ja noch und nöcher gab, überall, da waren Heidenheim. Da kommt schon die Feuerwehr. Verdammt. Heidenheim und der HSV, die haben sich so ein bisschen abgewechselt zwischen Platz 17 und 18, sind sehr häufig genannt worden als direkte Absteiger. War natürlich auch immer Ausreißer. Ich weiß nicht, irgendeiner hat uns Champions League getippt und einer entweder Köln oder HSV in die Euroleague und so weiter. Aber beide Mannschaften wurden unten genannt. Und hat dich das überrascht oder sagst du, ja, das passt schon? Also sage ich jetzt mal, also nicht, dass ihr absteigt und so weiter, aber so vom...
Die Einschätzung, klar.
Von der Einschätzung her, ja.
Aber da muss ich sagen, das geht schon in Ordnung, weil im Endeffekt, du hast nur Relegation gespielt. Du hast dich mit Ach und Krach gerettet. Es ist bis zum ersten Spieltag hin, war von Anfang an wieder klar, dass Leistungsträger gehen werden, dass wenig nachgeholt wird. Und da ist dann schon klar, also dass es da dann eher wieder Blickrichtung, dieses klassische sich langsam etablieren. Ne? Es ist ganz oft, wird so bei uns in der Fanszene und auch so, wenn ich mich mit Kumpels unterhalte, ist ganz oft so ein bisschen Augsburg der Vergleichswert. Dieses immer wieder einfach halten, ne? Dieses keine rechnet mit dir und dann stehst du im Endeffekt auf Rang 15 oder 14. Und ich glaube, genau so wird es die nächsten Jahre, wenn wir uns halten sollten, dieses Jahr auch wieder sein. Also nächstes Jahr dann wieder, übernächstes Jahr sagen wieder alle Heidenheim geht runter. So wie es die Jahre davor halt eben war mit Augsburg und Hoffenheim jetzt ja auch in letzter Zeit immer. Aber zum Glück, muss man sagen, hat es bisher die zwei Jahre immer ganz gut noch gereicht.
Ich habe jetzt die letzten oder nach den drei Spielen vor dem letzten Spieltag, da haben alle gesagt, also gegen Heidenheim müssen wir gewinnen. Die sind so grottig, die kriegen ja gar nichts geschissen. Ich habe immer gesagt, vorsichtig, die haben Frank Schmidt. Also, ich sag mal, die Spiele gegen Heidenheim waren ja auch teilweise auch spektakulär. 3-0 Führung, 3-3 und so weiter, was wir da in der zweiten Liga hatten. Und er hat es ja auch bis jetzt immer wieder geschafft, die Mannschaft so einzustellen oder auf den Platz zu bringen, dass sie es dann doch irgendwo geschafft haben.
Das Einzige, was mir so ein bisschen, wovor ich halt so ein bisschen Angst habe, ist halt irgendwie halt, ne, bei uns sind die Worte ähnlich. Da heißt ja, gegen den HSV musst du gewinnen. Ne? Und dann denke ich halt dran, in Hamburg, da muss ich schon ziemlich arg weit zurückdenken, wenn wir das letzte Mal gewonnen haben.
In der Liga jetzt, oder wie?
Naja, also wenn wir jetzt denken, zweite Liga, ich meine 2019, so das, dass wir mal auswärtig bei euch gewonnen haben.
Oh, da muss ich ehrlich gestehen, bin ich ganz schlecht vorbereitet, habe ich gar nicht geguckt.
Da bin ich, das müsste der Nikolaustag gewesen sein, 6.12. Da habe ich freigenommen. Da war ich oben.
Ah, okay. Aber das werde ich natürlich sofort mal jetzt kontrollieren. Ja, wie gesagt, also Frank Schmidt ist für mich so ein bisschen der mega Respekt vor der ganzen Leistung, auch von seiner Art und Weise, finde ich. Auch er hat mal so einen Hänger, wo er ein bisschen mürrisch ist oder so oder wirkt. Finde ich voll okay, aber ist auch nie irgendwie drüber. Dann natürlich seine Aussage im Dopa war das, glaube ich. Ich habe es live nicht gesehen, aber natürlich ging das ja auch viral in Instagram und so weiter, wo er da sagte von wegen, er bleibt einfach in Heidenheim. Er hat eine Zusage gemacht, er hat einen Vertrag unterschrieben. Von daher ist es überhaupt kein Thema, dass er da irgendwelche Anstalten macht, zu wechseln und so weiter. Weil klar, mit der Leistung als Trainer bist du natürlich auch bei anderen Mannschaften dann irgendwo gefragt. Ne?
Ja, da gab es, glaube ich, Bundesliga-Angebot. Ich glaube, von der Insel kam mal was. Aber ja, das ist halt eben genauso dieses Ding, das finde ich halt so geil an ihm. Er gibt dir sein Wort und dann steht er dazu, zu 100%. Und da kann kommen, was will. Der Vertrag läuft bis 27 und da wird bis 27 Uhr an der Trainerstelle, da wird nichts passieren. Also wenn, ich glaube, das hat auch Holger Sandwald gesagt, im Endeffekt, von Vereinsseiten kann das Ding, glaube ich, gar nicht gekündigt werden, sondern wenn, dann müsste er halt sagen, dass er nicht mehr will. Aber der Verein sagt, 100% stehen wir da dahinter.
Ja gut, es gibt natürlich immer Konstellationen. Ne? Ich sag mal, wenn ihr jetzt tatsächlich, keine Ahnung, Tasmania Berlin den Rekord brecht und er dann sagt, jetzt muss ein anderer hin oder was weiß ich, das ist eine Konstellation, die auch theoretisch eintreffen können. Aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr gering. Aber du hast recht.
Da kommt ja auch dann ich glaube, das Wichtige ist da halt einfach nur, der Verein wird selbst, wenn du nur mit 6 Zählern aus der Saison absteigst, nicht hingeht und sagt, wir schmeißen den Trainer raus. Und das ist halt das Schöne, diese Gewissheit, dass du halt einfach mit jemandem arbeiten kannst. Jemanden, der es bewiesen hat über viele Jahre und dass da einfach so eine Festung und so eine Stärke da ist, dass du halt eben solche Durchhänger haben kannst, wie jetzt auch zum Saisonstart, ohne dass da eine Unruhe reinkommt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gab es eigentlich mal irgendwo in der Phase, zum Beispiel letzte Saison, wo es dann schon sehr, sehr böse aussah, wo irgendeiner mal aus der Fanszene ein bisschen gemuckt hat oder sowas? Oder ist da komplett?
Stehen wir dezent Rückendeckung. Also das war bis zum Endeffekt, bis zum letzten Spiel, egal was war, der Block, die Kurve, steht 100% hinterm Trainer, hinter der Mannschaft. Auch jetzt nach dem Spiel, am vergangenen Wochenende gegen Dortmund. Ne, im Endeffekt, das kann nicht schlechter laufen eigentlich, wie diese Partie läuft. Du verlierst mit Budo Zivzivaz jetzt 3 Spiele lang so deinen Stürmer da vorne drin. Mit Leert Paccarada und einem Kreuzbandriss deinen einzigen wirklich so richtigen Neuzugang dieses Jahr. Und trotzdem, die Fans sind nach dem Abpfiff da geblieben, haben die Mannschaft angespornt, nochmal heiß gemacht, Mund abputzen, weitermachen. Das ist so das Credo.
Ja, das ist ja perfekt hier, was du jetzt schon wieder ansprichst. Weil, das habe ich mir nicht auch gerade aufgerufen, da wollte ich jetzt auch nochmal wieder drauf zurückkommen, zu den Abgängen, die ihr hattet. Ihr habt ja einmal die Leihspieler, die ihr vom FC Bayern hattet, mit Paul Wanner und Franz Kretzig. Die mussten zurück. Und dann natürlich der Held der Relegation, Leo Cienza, danke. Ganz kurz vor Transferende war das ja. Ist er dann für circa 9 Millionen Euro nach Southampton gewechselt. Und auf der Habenseite, wie du schon sagtest, der namhafteste wobei nicht ganz. Vom Namen her, sag ich mal, ist es der zweite, ne? Mit Paccarada. Ich hab das gesehen in der Konferenz am Samstag, wobei Sky-Konferenz, muss ich dazu sagen. Ich finde das eigentlich ganz gut, das Angebot. Hab das ja mitbekommen, ja, mit Paccarada und die rote Karte auch. Also ganz ehrlich, ich hab so eine kleine WhatsApp-Gruppe halt reingeschrieben, für mich die dümmste rote Karte seit Ewigzeiten.
Das war Budo Antifa.
Also, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Und ja, da habe ich auch schon wegen
Matcha.
Ja, genau. Aber, da habe ich auch gedacht,
du stehst, du machst dieses Foul einen halben Meter neben dem Schiedsrichter. Also weißt, der hat ja nicht, du kannst ja nicht mal irgendwie argumentieren, so nach dem Motto, ja komm, dunkelgelb. Ne?
Nee,
das ist mit offener Sohle, es ist kurz unters Knie und es ist direkt neben dem Schiedsrichter.
Ja, und er lag ja auf dem Boden, glaube ich, auch schon fast, ne? Oder ja. Lag schon auf dem Boden. Ganz, ganz komisch. Ich sage, Alter, wie dumm, ne? Und da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass er unser nächster Gegner ist und dass er gesperrt dann dementsprechend fehlen wird, aber ja gut, da hat er die Tür vielleicht ein bisschen aufgemacht für unseren Ex-Mitspieler Mikkel Kaufmann, vielleicht kommt der ja zum Tragen. Ja, Paccarada, wie gesagt, fällt jetzt lange aus, Kreuzbandriss, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr. Mindestens, das ist ja wirklich mega bitter und der namhafteste Neuzugang ist natürlich Ibrahimovic.
Klar.
Den Namen kennt man allerdings, soviel ich weiß, nicht verwandt, verschwägert oder wie auch immer mit Zlatan. Und das ist hier Arion.
Ja.
Mit Vornamen. Auch wieder eine Leihgabe vom FC Bayern. Das heißt, FC Bayern war wohl zufrieden mit den beiden Leihspielern im letzten Jahr.
Muss ja auch sagen, Bayern hätte mit beiden Leihspielern dann ordentlich Cash noch gemacht, ne? 15 Millionen für Wanner, ein paar Millionchen nach Salzburg für Kretzig. Also von dem her, da hat sich ja schon was getan. Ja, schade ist halt natürlich, ne? Du hast da halt schon wieder, gerade Kretzig, was der jetzt ja auch, also der ist ja noch so der versteckte Star eigentlich aus den letzten paar Spielen, was der geackert hat auf dieser Außenbahn. Es hat einfach nur Bock gemacht, dem zuzuschauen. Im Endeffekt schade, ne, dass du dann so jemanden vielleicht nicht ziehen kannst. Ich weiß nicht, wie die Verhandlungen gewesen wären, wenn du Sienza schon am Anfang verkaufst und dann halt irgendwie auf einmal 9 Millionen hast und dann irgendwie für 5 Millionen, glaube ich, oder 4 Millionen Kretzig hättest ziehen können. Das weiß ich nicht. Das tat schon mal weh. Witzig fand ich halt, ja, mit den Neuzugängen im Endeffekt, das ist ja dann auch wieder nur so ein Halbneuzugang mit Jan Dramay, der ja eigentlich auch in Heidenheim ausgebildet wurde, dann, ich glaube, nach Amsterdam, von Amsterdam nach Kopenhagen, dann nach Dortmund und jetzt die Leihe wieder hierher. Aber da war ja zum ersten Mal auch, das fand ich mal so ganz witzig, ne, das gut, wem erzähle ich das, mit immer mal wieder Presse zu bekommen. Aber für uns war das mal ziemlich ungewohnt, dass diese Torwartfrage auf einmal dann im Raum stand. Und dass da so ein bisschen in der Vorbereitung mal so ein Ticken Unruhe drin war, das war mal ganz interessant mitzuerleben. Aber dann haben wir eigentlich jetzt eigentlich alle Neuzugänge irgendwie auch schon durch, ne? Mit Ramay, Ibrahimovic.
Ja, ich habe noch aus dem eigenen Nachwuchs drei Leute hochgezogen mit Nick Rottweiler, Adam Kölle und Yannick Wagner. Aber ich gehe mal davon aus, Yannick Wagner ist auch jetzt nicht weder verwandt, verschwägert mit dem Trainer von Augsburg.
Ich meine auch nicht. Also Sand, müssen wir nachschauen.
Warte mal, aber normal steht das ja, glaube ich, dann sogar tatsächlich immer drin, hier bei Transfermarkt, wenn da sowas ist. Du hast es angesprochen mit dem Torwart. Das war ja schon irgendwie so ein bisschen ein Knall, ne? Wo er denn kam.
So aus dem Nichts vor allem, ne? Da war ich auch gut im Endeffekt. Ich kann mir halt vorstellen, im Endeffekt wird Dortmund halt gesagt haben, na gut, ihr kriegt ihn, aber er muss halt spielen. Weil bei uns ist halt wieder die Situation, ne, der langjährige zweite Keeper hat seinen Vertrag, also quasi sein Vertrag wurde nicht verlängert, hat die Karriere beendet, zum letzten Spieltag letztes Jahr ist verabschiedet worden und unser jetzt nachrückender zweiter Keeper, der auch in der Conference League letztes Jahr schon ein paar Einsätze gesammelt hat, Frank Feller, schwer verletzt. Heißt, der kommt auch erst irgendwann gegen Mitte, Ende der Saison wieder zurück. Heißt, du hast auf jeden Fall einen Keeper gebraucht und ich glaube, dann war halt einfach so die einzige Option, okay, eine Laie. Und ich glaube halt wirklich, dass Dortmund drauf bestanden hat, dass er halt einfach spielen muss. Also ich glaube, da ist so ein bisschen auch, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen der Revolver auch mal auf die Brust gesetzt worden war. Ja, das kam so aus dem Nichts.
Ja, vor allen Dingen kann man ja machen, ist ja kein Thema. Ne? Ich meine, Fußball ist ja immer noch ein Leistungssport. Was natürlich für Unruhe gesorgt hat, war ja die Äußerung von Kevin Müller dann auf Instagram, war das, glaube ich.
Ja.
Wo er dem so ein bisschen widersprochen hat, was die Vereinsseite davon sich gegeben hat. Und das fand ich schon interessant. Ich sag, holla, auch in Heidenheim ist nicht alles nur rosa-rot.
Sagen nach und gefühlt mal 40 Jahren mal wieder eine Meldung.
Ja, und ich überlege gerade, wo das war, gab doch das eine Spiel auch, wo Kevin Müller da ja auch bewusstlos kurz war oder so.
Das war gegen Bochum. Das war gegen Bochum letztes Jahr in der Rückrunde. Der vorletztes Heimspiel. Es war so ein bisschen dieses Do-or-Die-Spiel, wo man auch schon ziemlich viel hätte in die Richtung machen können. Es ging dann unentschieden aus. Ich meine, es war 31. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, war ich im Stadion, im Block tatsächlich. Das war schon auch. Ich hätte nicht gedacht, auch, dass er dann also so schnell wieder zurückkommt. Und das spricht ja auch für Kevin Müller, was ein Kämpfer ja ist. Er hat den Vertrag in einer echt schwierigen Situation auch verlängert. Also von dem her, ich glaube, abzuschreiben ist er auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt auch mal gespannt, weißt du, zweite DFB-Pokalrunde, ne? Da kann man auch mal wieder mit dem Torhüter, machen ja viele Vereine. Vielleicht lässt sich da Frank Schmidt was einfallen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da Mühe auf Dauer mit der zweiten Garde oder mit der Nummer zwei da zufrieden gibt. Auf der anderen Seite profitiert natürlich auch Dian Dramay davon und im Endeffekt ja auch das Torwartspiel vom FCH, weil du hast zwei erste Torhüter, die jetzt gegeneinander antreten müssen. Jeden Tag im Training, jedes Mal aufs Neue. Und das kann ja nur dazu führen, dass die Qualität steigt. Man muss auch sagen, was Rama in den ersten drei Spielen auch rausfischt, ist ja auch sensationell.
Ja, ich habe ein paar Szenen gesehen, da habe ich gedacht, okay, das war nicht so verkehrt. Und ja.
Ich meine sogar, der Kicker hat ihn auch in der Elf der Woche auch schon reingewählt. Ich glaube jetzt sogar jetzt diese Woche nach dem Spiel gegen Dortmund. Also von dem her, der macht schon vieles richtig, der Junge.
Ja gut, das passt ja dann zum Wochenende, zum HSV. Wir haben ja 0 Tore bisher. Ihr habt immerhin 1. Ich kann mich ja daran erinnern, vor ein paar Jahren wurde ja das El Kakiko mal ausgerufen. Es war irgendwie, ich weiß gar nicht, das war irgendwas mit Hannover gegen, weiß ich nicht, keine Ahnung, Kräuter Fürth oder so. Keine Ahnung, aber ja. Einige sagen ja schon, du oder dein Spiel. Klar muss der HSV jetzt auch langsam mal punkten. Aber jetzt alles abhängig zu machen von einem Spiel, halte ich schon für sehr gefährlich. Und für mich ist Heidenheim immer noch eine sehr unangenehme Mannschaft. Und die wird das auch bleiben. Deswegen ist definitiv kein Selbstgänger für uns, für den HSV, am Samstag. Und ja, wird auf alle Fälle spannend.
Ja, ich hoffe halt irgendwie wieder drauf auf dieses Spielglück, das wir halt auch oft jetzt dann halt auch gegen Ende noch zu den Begegnungen in Liga 2 hatten, dass halt irgendwie jetzt die Tore fallen, ne? dass einfach was passiert. Das kann, also im Endeffekt, es müsste jetzt keine 3-0-Führung sein, die wir hergeben. Das reicht so, das hat mir gereicht. Aber ja, dass halt offensiv einfach wieder was stattfindet. Ne? Das war jetzt schon auch ein bisschen ernüchternd. Wie gesagt, es ist gegen den HSV nie einfach. Da muss man sich eher so an die Spiele halt einfach erinnern und ranziehen, wo wir hinten lagen, zurückgekommen sind. Gerade jetzt aus unserer Sicht, dass man halt eben gerade das mitnimmt, diese vielleicht jetzt auch schon wieder Ticken Coolness, die man halt irgendwie dann jetzt entwickelt hat, wieder über 3 Jahre Bundesliga. Ich glaube, das Gute ist jetzt, dass sich Heidenheim so ein bisschen sich selber vorstellen kann mit dieser Aufstiegseuphorie, ne, und dieses jetzt nochmal alles beweisen wollen, dass es vielleicht jetzt sowohl im HSV auch gut tun kann, dass man gegen eine Mannschaft spielt, die das auch noch nicht so lang her ist, dieses einfach mal gegen, oder halt ja eigentlich immer noch drin ist, so, dass jede Woche zu dir sagt, du verlierst, du verlierst, du verlierst. Dass es jetzt für beide Mannschaften auch wirklich so ein Spiel ist, wo man jetzt endlich mal so ja an Bundesliga-Niveau wieder rankommt, ne? Und dann halt eben auch diesen ganzen Frust da mal so ein bisschen hinter sich lässt. Beim Endeffekt, wenn man jetzt mal nur aufs Papier guckt, klar, ihr habt kein Tor geschossen, aber dafür halt eben diesen einen Zähler geholt, ne? Und das fehlt halt uns, so dieses dann einfach mal dreckig punkten.
Ja, also Ich wäre schon ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, wenn wir jetzt am Samstag die ersten Dreier einfahren würden. Aber ja, wie gesagt, das im Endeffekt, ja gut, kann ich jetzt wieder was ins Phrasenschwein packen, aber leichte Gegner gibt es für den HSV in der ersten Liga definitiv nicht mehr. Das ist so. Und ja, das, die ganze Saison wird eine große Herausforderung. Auch wenn man jetzt auf dem Papier vielleicht den einen oder anderen sehr guten Transfer getätigt hat, aber die Mannschaft muss sich halt finden, das ist ein neuer Spielstil. Ja, ich hoffe, dass es schnell Früchte tragen wird. Und gerne dürfen die natürlich am Samstag anfangen. Bist du denn auch aktiv am Fernradio jetzt am Wochenende, oder?
Leider nein. Leider bin ich nicht mit in Hamburg. Ich bin dann erst wieder die Woche drauf daheim bei unserem Heimspiel gegen Augsburg wieder zu hören. Heißt, ich bin jetzt auch mal wieder an der Couch gefesselt, tatsächlich, am Samstag und bin, das, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Wechselt ihr euch da ab beim Fanradio oder ist das jetzt, ja, weil du ein bisschen angeschlagen bist und so?
Nee, tatsächlich, also wir sind ein Team von, ich glaube, 6, 7 Leute, also von dem her, da gibt es immer irgendjemand, der ein Spiel macht, vor allem sind wir immer zu zweit und da wechselt es einfach mal durch. Also wir haben das ist da ganz lässig eigentlich gemacht. Und wie gesagt, jetzt habe ich dann ein bisschen am Anfang der Saison, trete ich ein bisschen kürzer. Dafür komme ich dann so gegen Winter richtig schön rein, mache da dann wieder viele Spiele. Das Rückspiel hat mir auch schon gesichert. Also wenn ihr dann zu uns kommt, zur Auswärtsniederlage, die gibt es auch im Fanradio denn nicht zu hören. Genau, aber so. Ich war mal gern oben in Hamburg, weil es ist halt irgendwie, das hat halt einfach auch seinen Charme, einfach im Volkspark, ne? Und
mein Ihr Opa, sitzt dann da auch auf der Pressetribüne, oder?
Genau, wir sind dann an der Pressetribüne. Ich habe dann dadurch ja auch einen super Kontakt zu Broder herbekommen, der Fanradio gemacht hat für den HSV, Netradio und so. Also das Verhältnis ist ja super. Und ich sag, mein Opa, der hat immer gerne von den Duellen gegen den HSV früher erzählt. Mein Opa war Gladbach-Fan. Und von dem her, das gehört auch irgendwie dazu. Ich bin auch echt froh, dass ihr wieder aufgestiegen seid nach all den Jahren, weil das gehört schon auch dazu. Und wie gesagt, ihr dürft dann auch gerne punkten, vielleicht halt nicht jetzt dreifach am Wochenende, sondern erst die Woche drauf.
In Union, ja. So wie ich gerade gelesen habe, hier WhatsApp-Nachricht, irgendwas, keine Ahnung, oder was auch immer, jedenfalls kam gerade wohl die Meldung, dass Paulsen eventuell eine Option für die Bank ist, wenn wir in Berlin spielen. Das heißt, am Samstag fällt er auch wieder aus. Ja, ich sag mal, der Start hätte ein bisschen besser sein können mit Paulsen, aber naja, aufgrund der letzten 2 Jahre kommt das jetzt nicht wirklich überraschend, leider.
Aber da wird die Transfers, du hast ja schon angesprochen, ne? Also was, das ist schon eine Ansage. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber was bei euch am Deadline-Day passiert ist, sei ehrlich, da hast du dir doch auch mal kurz an den Kopf gefasst, ob das gerade real ist.
Ich muss dir gestehen, ich muss natürlich auch erstmal gucken, was sind das beides für Spieler. Aber wo ich dann das gehört habe und auch so 1, 2 Leute, die jetzt nicht aus dem HSV-Dunstkreis kommen, die haben gesagt, Hut ab, Chapeau. Gerade mit Vieira, das ist schon eine Hausnummer und er hat jetzt natürlich jetzt die letzten 2 Jahre nicht so performt, wie er es in Portugal noch getan hat, aber ja, ich bin gespannt. Also in Ansätzen, auch gegen Bayern München, konnte man schon sehen, dass er sicherlich eine Verstärkung sein kann, aber auch das braucht eben ein bisschen Zeit und ja, ich bin sehr gespannt.
Also ich finde auch, die Transfers finde ich bombastisch. Das muss man schon sagen. Also da habt ihr schon nochmal rausgekocht. Und ich denke ja auch jetzt, gut, das weiß auch jeder beim HSV selber jetzt, das Spiel jetzt um 18:30 gegen Bayern, das ist halt noch nicht der Gradmesser. Ne? Das ist halt das, was du halt so mitnimmst als Erfahrung. Aber da muss man auch so ehrlich sein, da darfst du doch nur mit Punkten rechnen. So hart es halt irgendwie ist.
Nein, definitiv nicht. Und wie gesagt, mir war es wichtig, vor dem Spiel, hatte ich das auch gesagt, zu sehen, dass es ein Fortschritt zu erkennen ist. Gegen Gladbach hat man hinten sehr, sehr gut gestanden, hat eigentlich alles rausgehauen, wie man so schön sagt. Ich meine, auch da hat man gemerkt, dass Gladbach nicht wirklich auf Höhe ist. Nichtsdestotrotz ist Gladbach auch in dieser Saison eine Mannschaft, mit der sich der HSV messen muss. Weil ich sehe die auch tatsächlich eher gegen den Abstieg spielen. St. Pauli, da musst du anders auftreten. Das war Derby, das war nix, muss man ganz klar sagen. Bayern kein Gradmesser, das ist klar, aber ich fand schon, dass die hinten geordnet waren, mehr Struktur im Spiel, auch im Spielaufbau und so weiter. Das ist aber noch lange nicht da, wo der HSV hin muss, um dementsprechend dann auch die nötigen Punkte einzufahren. Und deswegen bin ich jetzt mega gespannt, freue mich auf Samstag und hoffe da wieder auf eine Steigerung und hoffe natürlich auch, dass da dann was Zählbares bei rauskommt.
Ja, super witzig, weil genau dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ne? Das ist ähnlich, ne? Damals in Liga 2, beide um den Aufstieg gespielt, da haben uns unsere Aussagen gedoppelt. Jetzt stehen wir auf 17 und 18. Ne? Es ist aber genau das. Ne? Im Endeffekt, jetzt kommt so der richtige Gradmesser. Da kommt es jetzt an. Ich verstehe, warum viele von so einem Duo-Dei sprechen, weil jetzt natürlich musst du dir jetzt eigentlich die Brust holen, um dann die nächsten Wochen dann halt auch anzugehen. Ja, da kommt schon wieder eine Länderspielpause. Bis dahin solltest du eigentlich in Tritt kommen. Das ist schon alles ziemlich eng und jetzt muss es halt losgehen. Aber ja, es ist halt im Endeffekt Fußball, gell? Und vor allem Heidenheim gegen HSV ist wieder von 3-3 bis 0-0 bis 5-0 bis 0-5. Irgendwie alles drin.
Leider. Jetzt kommen die beiden Spiele. Aber du sagtest tatsächlich nach dem 5. Oktober schon wieder Länderspielpause. Mann, das nervt ja auch. Da haben wir da aber das Nordderby dazwischen hier in Bremen bei den Frauen in der ersten Bundesliga. Da haben wir zumindest ein bisschen Abwechslung. Wie gesagt, jetzt Heidenheim, Union Berlin und dann zu Hause gegen Mainz. Mainz ist ja auch noch nicht so richtig in der Spur drin. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann auch schon wieder irgendeinen Europa-Termin haben oder sowas. Mainz ist sicherlich auch uns voraus, zumindest auf dem Papier. Und in den drei Spielen so 4 Punkte wäre schon ganz gut.
Na, ich denke mal, für uns ist auch so ein bisschen das Ding so gegen den HSV. Ne, da solltest du punkten, vielleicht gegen Augsburg einen mitnehmen. Und dann kommt halt schon wieder der VfB, da weißt du auch nicht, wie sind die Stuttgarter bis dahin drauf, wenn die in der Conference, wenn die in der Europa League zuschlagen, haben die auch wieder eine breite Brust. Ne? Also das ist schon, jetzt wird es langsam ziemlich, wie man ja so schön neudeutsch sagt, tough, was das Programm angeht. Aber das Schöne ist ja, knapp in einem Monat, da können wir dann schon wieder drüber reden.
Ach ja, das Pokalspiel, Mensch. Ich habe gerade überlegt, Mensch, ja, wir spielen der Pokal. Na, ich überlege, gegen wen spielen wir denn noch? Ich so, oh, alter Schwede. Mann, bin ich schlecht vorbereitet heute. Stimmt, das war ja...
Schon wieder drauf. Da kommt jeder zu uns.
Nein, ja. Ja, jetzt lese ich das ja auch. 28.10., 18:30 Uhr. Das ist ein Dienstag.
Ja. Ja. Endlich mal wieder Heimspiel, vor allem für uns im DFB-Pokal. Ist auch schon bei lang her.
Wahnsinn. Ja, wir waren ja eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so unerfolgreich. Viertelfinale, Halbfinale haben wir auch erreicht. Und Heidenheim ist, haben auch viele gesagt, oh, da hätte schwerer kommen können. Ich sage, Freunde, bis dahin hat sich Heidenheim wieder gefangen, sage ich. Das wird verdammt hart, sage ich. Also da hätte ich mit tausend anderen.
Bleib mal hier auf, Fenner. Vielleicht kommst du ja runter, musst du Urlaub nehmen. Zeige ich bei Heidenheimer Kneipen.
Soll ich dir was sagen?
Aha.
Ich habe in der Woche Urlaub. Das ist ja die kurze Woche, weil am Freitag ist ja der 31. Und das heißt, da brauchte ich nur 4 Tage und ich hatte noch Resturlaub. Da habe ich tatsächlich Urlaub. Aber,
wir haben den 31. frei. Wir haben unten den 1.11. Für uns ist es ein bisschen dümmer gelaufen.
Ja, bei uns ist es nächstes Jahr, ne? Also 3. Oktober ja für alle, 31. dann offen. Samstag und gut. Ja, gut, aber Karten gibt es ja eh nicht mehr. Also von daher jetzt zu spät. Aber habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ich Trottel. Hätte ich ja echt mal gucken können. Naja, gut.
Ich habe jetzt fast einen Bremen-Fan mitgenommen gehabt, mal zu uns ins Stadion.
Ein Bremen-Fan?
Aha.
Sowas gibt es bei euch auch?
Sowas gibt es bei uns auch. Das ist wahnsinnig. Ja, vor allem, als damals die Relegation war, war das deutlich interessanter. Ich habe ein paar Bremen-Fans in meinem Umfeld, die wussten alle, das nicht so ganz einzuschätzen. Sagen wir mal so.
Ja, das war ja Corona, ne?
Richtig.
Die Relegation, kann ich mich noch erinnern, da haben die, glaube ich, in Bremen hier auf der Tribüne da irgendwie
Kuhglocken
getrommelt oder irgend sowas. Ja, irgendwas war da.
Auf also, die Mülltonne.
Ja, genau.
Ja, das war verrückt. Da habe ich kommentiert, das so ein Geisterspiel zu kommentieren, das war echt eine geile Erfahrung. Klar, schade im Endeffekt, ne, für alle um den Verein rum, dass du so einem Spiel einfach nicht die Bühne geben konntest. Aber für mich persönlich war das Hammer. So was mal so wirklich so nah zu erleben und mal alle Rufe, das tat als Kommentator an sich, tat es voll gut. Ne? Ausgang halt leider mit dieser scheiß Auswärtstorregel. Bah.
Ja, die gibt's jetzt nicht mehr.
Ja, zum Glück. Ne, wirklich.
Zu spät. Ja, Dominik, sag schon mal vielen Dank.
Und loswerden. Das
und
ist
genau.
Meine Agenda. Hier, hallo.
Definitiv. Und ich überlege gerade, hab ich eigentlich getippt in unserem letzten Mal. Ich schreibe mir das ja tatsächlich immer auf. Ey, ich werd alt. Ja, wie ist denn dein Tipp?
Also ich gehe jetzt mal richtig optimistisch, gehe ich mal mit einem 1-3 tatsächlich.
Ah, genau, 4-3 habe ich getippt. Dabei bleibe ich natürlich auch. Einfach, ja, aufgrund der Vergangenheit. Also für mich ist dieses 3-3 im Kopf, wo wir eigentlich keine Chance mehr hatten und dann doch irgendwie zurückgekommen sind. Ob das jetzt verdient war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber war schon ein verrücktes Spiel und wie du schon sagtest, also da ist alles möglich zwischen 5-0 und 0-5 und 5-5 und ja, keine Ahnung. Man kann es auch 0-0 werden, man weiß es nicht, wie die Mannschaften drauf sind. Wie gesagt, ihr habt jetzt natürlich zwei Stammkräfte, die nicht dabei sind und auch wichtige mit Paccarada und mit ist wieder so ein Name, den ich nicht aussprechen kann, den ehemaligen.
Einfach Vorname nehmen.
Ja. Ja, wir haben ja auch so einen, aber das hast du ja sicherlich mitgekriegt mit Lothar Matthäus.
Göttlich.
Ich muss auch sagen, ich fand das so geil. Für mich war das ein bisschen das Highlight eigentlich des Spiels und ich war so froh, dass...
Ungefähr gegen Kopenhagen.
Ja, ey, ich habe auch gesagt, ich sag so, klinge ich vielleicht nach 10 Bier und einer halben Flasche Korn oder sowas. Aber das fand ich großartig. Auch, dass er es dann versucht hat zu wiederholen und das war wirklich großartig. Muss ich sagen. Und es ist natürlich jetzt überall nochmal zu sehen mit Lotta.
Also sicher bekommt er natürlich auch seine Millionchen als Experte.
Ja. Ja, Dominik, vielen, vielen Dank, dass du auch durchgehalten hast. Und da wünsche ich dir natürlich noch gute Besserung, dass du schnell auf die Beine kommst. Und wir können ja mal gucken, dass wir dann zum Pokalspiel dann nochmal schnacken.
Auf jeden Fall.
Wenn du da irgendwie Zeit hast und dann können wir mit ein bisschen Abstand dann Revue passieren lassen, wie das Spiel war in Hamburg und was das bewirkt hat, weil danach sind dann nochmal 4 Bundesligaspiele und dann kommt das Pokalspiel. Ich bin gespannt auf beide Spiele und ja, wie gesagt, vielen Dank und schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir, vielen lieben Dank auch wieder für die Einladung. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns dann noch vor dem DFB-Pokalspiel unterhalten und dann auch mit 100% Stimmkraft. Ich verspreche es dir.
Ja, ich hoffe, dass ich dann auch so weit bin. Es ist ja auch wieder Corona-Zeit, man weiß es nicht im Moment. Ne?
Jetzt drücken uns gegenseitig die Daumen, sowohl am Wochenende als auch privat, oder?
Genau, das machen wir.
Ich danke.
Wunderbar.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.